Frau Professor Dr. Isolde Kahle, seit 2 Jahren leiten Sie als Pfarrerin und Theologin an der Ruhr-Universität Bochum das Institut für Religion und Gesellschaft. Laut Internet widmet sich dieses Institut der interdisziplinären Erforschung des Verhältnisses von Religion und Gesellschaft. Dabei lautet eine Annahme, Religion ist auch eine Angelegenheit der Kultur und der Öffentlichkeit. Warum braucht es dafür ein eigenes Institut?
Ja, es braucht ein eigenes Institut, weil wir dort sehr konzentriert tatsächlich diesen Fragen nachgehen können, also sie nicht nur beiläufig auftauchen. Und ich selbst bin ja praktische Theologin, muss man noch dazu sagen. Das ist meine Disziplin und das ist auch der Hauptfokus. Aber was uns eben im Institut sehr wichtig ist, dass wir wirklich nicht nur interdisziplinär mit anderen Wissenschaften, wie vor allem der Soziologie, kooperieren, sondern auch innertheologisch die Interdisziplinarität stärker praktizieren, wie das normalerweise bei den Disziplingrenzen üblich ist. Und das finde ich gerade im Hinblick auf diese Frage auch eine ganz spannende Sache. Und Religion und Gesellschaft, man muss einfach sagen, dass wir lange ja gesagt haben, Religion und moderne Gesellschaft jedenfalls, die mögen sich wechselseitig nicht so sehr. Da gibt es sozusagen ein Spannungsverhältnis oder die Religionen, Kirchen haben hier eher einen schweren Stand. Nun ist in den letzten Jahrzehnten, sagen viele Fachvertreter, ja, die Kirchen, die haben zwar ein großes Problem, aber die Religion eigentlich nicht, sondern die boomt. Da gibt es eine große Nachfrage und großes Bedürfnis auch in der spätmodernen Gesellschaft. Und wir wollen dem halt etwas näher auf den Grund gehen. Kann man tatsächlich Kirche und religiöse Kommunikation so stark differenzieren? Wie weit hängen die miteinander zusammen? Und natürlich als Praktiktheologen auch mit dem Interesse zu überlegen, was kann Kirche denn tun, damit die Kirchen nicht immer leerer werden, sondern das Gegenteil der Fall ist.
In Ihrer Konzeption, auch auf der Homepage nachzulesen des Instituts, wird es vorsichtig formuliert. Es geht um die Frage, Zitat, welche Rolle Religion und Kirche in Kultur und Gesellschaft und nicht zuletzt in der Lebensführung moderner Individuen spielen bzw. spielen könnten, also der Konjunktiv. Was heißt das denn konkret? Haben Sie da ein Beispiel?
Also ich denke, dass im Hinblick auf Kultur jetzt und Öffentlichkeit haben wir im Moment ja zum Beispiel eine ganz intensive Debatte, was Rechtspopulismus betrifft und was da auch die Rolle der Religion ist. Und die, das kann man so allgemein ja gar nicht sagen, weil die hochambivalent ist. Die kann auf der einen Seite den Rechtspopulismus unterstützen in einer sehr fundamentalistischen Spielart und natürlich genauso kritisieren, wie das zum Beispiel die EKD ja auch sehr engagiert tut.
EKD, Evangelische Kirche in Deutschland.
Ja, richtig. Also da ist schon mal klar, dass hier eine Debatte da ist, wo Religion sich gar nicht raushalten kann und auch in jedem Fall betroffen ist. Es ist jetzt die Frage, ist es richtig, da vor allem sozusagen mit moralischer Kommunikation darauf zu reagieren, zu sagen, AfD-Wähler finden wir irgendwie blöd und Rechtspopulismus sowieso? Oder was könnte man darüber hinaus noch tun, um Rechtspopulismus entgegenzuwirken und überhaupt erst zu verstehen, warum es überhaupt dazu kommt? Und im Hinblick auf Lebensführung, da ist tatsächlich der Konjunktiv gewählt, weil ich denke, wir versuchen tatsächlich auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Menschen von sich sagen, ich komme gut ohne Religion, klar. Und ich möchte auch nichts unterstellt bekommen, dass ich implizit religiös bin, wenn ich es denn nun einfach mal nicht bin in meiner Eigenwahrnehmung. Allerdings glaube ich, dass es für viele Menschen tatsächlich mindestens in vage und diffuse Form religiös-spirituelle Fragen, spirituell ist dann schon noch die vagere Version von Religion gewissermaßen an den Rändern des religiösen Feldes, doch für viele Menschen eine Rolle spielen. Und natürlich insbesondere an den Grenzsituationen des Lebens.
Sie haben gerade so ein bisschen abwägend gesprochen, auch AfD, fundamentalistische Richtung, moralisierend. Man wählt als evangelischer Christ, evangelische Christin nicht die AfD. Andererseits ist das auch vielleicht ein Zeichen von gesellschaftlichen, vielleicht sogar von theologisch-kirchlichen Defiziten. Können Sie das noch ein bisschen genauer erläutern?
Also ich glaube, dass die moderne Gesellschaft, und da braucht man jetzt die Soziologie dazu, uns tatsächlich mit einer enormen Komplexität konfrontiert und auch einer Unübersichtlichkeit. Es gibt keine eindeutigen Identitäten mehr. Und ganz viele Menschen empfinden das als eine ganz große Freiheit, weil es tatsächlich ganz viele Chancen und Möglichkeiten freisetzt. Aber es gibt eben auch signifikante Gruppen, die das eher als bedrohlich empfinden. Und damit meine ich gar nicht nur die Modernisierungsverlierer. Wir wissen ja jetzt aus den Medien, dass die AfD-Wähler durch tatsächlich gebildet sind und eher überdurchschnittlich Finanzen zur Verfügung haben. Das heißt, es geht nicht einfach um die Verlierer im klassischen Sinne, aber um Menschen, die sich bedroht fühlen. Bedroht, entweder abzusteigen, bedroht durch andere Identitäten, durch den Islam, durch Diskussionen eben, die mit dieser ganzen Pluralität zusammenhängen. Und ich glaube, das muss man einfach ernst nehmen, wenn man tatsächlich hier das Problem bearbeiten will und kann nicht einfach, also sozusagen nur mit dem Entzug von Achtung gewissermaßen operieren.
Was empfehlen Sie denn Ihrer Kirche, gerade bezogen auf AfD-Wähler? Also wenn man sich die kirchliche Landschaft anschaut, gerade in Ostdeutschland, in Sachsen gibt es einen sehr fundamentalistischen Flügel oder manche sprechen auch von evangelikalem Flügel. In Baden-Württemberg, vor allen Dingen in Württemberg, gibt es auch viele Pietisten, die natürlich nicht alle nur eine bestimmte Partei wählen. Aber was empfehlen Sie den Landesbischöfen oder auch der evangelischen Kirche in Deutschland?
Also ich glaube, dass der Rat EKD und unser Ratsvorsitzender da vieles auch richtig machen. Das möchte ich gleich mal vorneweg schicken. Und da doch sich sehr um Differenziertheit auch bemühen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es einfach wichtig, hier tatsächlich das Gespräch zu suchen. Also dass die Gruppierungen nicht das Gefühl haben, sie kommen überhaupt nicht mehr vor und werden nicht mehr ernst genommen. Und auch die Ängste, die einfach da sind. Und wir müssen ja schon auch zugeben, also sozusagen so toll diese Willkommenskultur war. Es sind natürlich viele Herausforderungen, Probleme damit verbunden, dass jetzt sehr viele Migranten, Migrantinnen auch da sind und da muss man einfach nach guten Wegen suchen und dass das nicht einfach ist, das fand ich immer auch an Angela Merkel stark, das hat sie immer auch klar gemacht, aber das ist sozusagen klar, das ist natürlich nicht alles nur toll, sondern man muss diese Herausforderungen sehen, gerade auch aus meiner Perspektive würde ich sagen, natürlich auch im Hinblick auf Emanzipation von Frauen und auch Toleranz, Pluralismus und all die Dinge, die uns lieb und wert sind.
Aber jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, mit denen kann man doch nicht reden. Mit denen meine ich jetzt nicht AfD-Wählerinnen und Wähler, sondern überhaupt Menschen, die eher konservativ, evangelikal, fundamentalistisch eingestellt sind, die also Grund und Boden unter ihren Füßen brauchen.
Ja, das stimmt. Das ist zum Teil so. Aber ich erlebe schon auch immer wieder sehr überzeugte Menschen, sehr evangelikale, fundamentalistische Menschen, die durchaus auch da manches kritisch sehen, wo man auch zusammen hier ins Nachdenken kommen kann.
Religion und Gesellschaft oder wir können auch sagen Theologie und Zeitgeschichte, Sie haben es schon ganz zu Beginn angedeutet, ist ein spannungsreiches Verhältnis. Manche sagen ja auch, die christlichen Kirchen und ihre Theologie hinken, ich bin mal jetzt etwas unvorsichtig, den modernen Entwicklungen oft sehr hinterher. Was können Sie oder was wollen Sie daran ändern? Auch gerade bezogen auf Ihre Arbeit in Bochum an der Ruhr-Universität.
Man kann es gar nicht eindeutig beantworten. Also es gibt natürlich Bereiche, wo man sagen könnte, da hinken Theologie und Kirche hinterher. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt einfach als Zeitgeistigkeit oder sowas charakterisieren. Also manchmal wohnt der Heilige Geist auch im Geist der Zeit. Es ist nicht einfach nur eine Kritik.
Ist nicht nur fromm eingehegt.
Genau, ist nicht nur fromm eingehegt. Die evangelische Kirche hat im 20. Jahrhundert ja erhebliche Lernprozesse durchgemacht im Hinblick auf die Ordination von Frauen, die Akzeptanz eben auch von Frauen in Leitungs- und Führungsämtern, auch im Hinblick auf Homosexualität, wobei hier es Kirchen gibt, die da leider noch nicht ganz so weit sind wie andere Kirchen, die selbstverständlich auch Segnungen von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften durchführen. Gerade in Württemberg ist das noch ein schwieriger Punkt. Das sind sozusagen klassisch solche Gebiete, gerade wo es auch um Sexualität geht und Ehe und Familie, wo Kirche immer den konservativen Part vertreten hat. Anders sieht es aus, wenn es um Friedensengagement geht oder sowas. Also
Umwelt.
Da, genau. Also sozusagen, das kommt auf die Themenfelder an, ne? Also wo sozusagen Kirche auch zum Teil vorne wegging. Und dann natürlich auch, und das ist für mich auch ein großes Anliegen, um nochmal auf das Institut zu sprechen zu kommen, es geht ja nicht einfach jetzt darum zu sagen, jetzt finden wir einfach alles gut, was die Medien propagieren, sondern hier wirklich zu sehr differenzierten, zum Beispiel sexualethischen Überlegungen auch zu kommen. Wie wollen wir zusammenleben? Was ist für uns ein gutes Leben? Und da auch drüber nachzudenken, wie ist es möglich, verbindliche Partnerschaften zu leben oder auch Familie und so weiter.
Isolde Kahle, geboren wurden Sie im Sommer 1963 in Schwäbisch Hall, einer Stadt im Kochertal mit knapp heute 40.000 Einwohnern. Der Ort gehört zu den sogenannten Reformationsstätten. Der württembergische Prediger Johannes Brenz führte schon dort sehr früh ab 1522 die Reformation ein, also bereits 5 Jahre nach Luthers berühmten Thesenanschlag. Er galt auch als Luthers Mann in Süddeutschland. Ist diese Stadt noch heute von dieser Tradition geprägt und hat sie das ebenfalls irgendwie geprägt?
Jetzt muss ich gestehen, dass ich zwar in Schwäbisch Hall geboren bin, aber das ist 22 Kilometer weg von dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich bin nicht mal in die Schule gegangen in Schwäbisch Hall. Aber ich kenne es natürlich sehr gut, die
Der
Stadt.
Der Dunstkreis.
Ja, genau. Ich würde schon sagen, dass Schwäbisch Hall nach wie vor da sehr stark davon geprägt ist und auch sehr stolz ist. Es ist ja auch eine freie Reichsstadt gewesen und insofern ist es auch eine sehr stolze Stadt bis zum heutigen Tag. Es gibt dort auch ein Bonhoefferhaus. Also man hat sozusagen seine Bezugspunkte in Schwäbisch Hall, wo man stolz darauf ist und es ist eine sehr evangelisch-protestantische Tradition.
Und wenn man auf dem Dorf drumherum lebt, wie weit bekommt man das noch mit? Also wie weit strahlt das aus?
Also das war für mich schon, ich habe ja auf dem Dorf gelebt, bis ich Abitur gemacht habe, nur bedingt präsent. Weil natürlich das Nächstliegende für jemand, der heranwächst, die unmittelbaren Schulen sind, auf die man geht und dort die Freundeskreise, ja.
Wenn Sie sagen, ich bin in einem Dorf groß geworden, wie ist dann auch für Sie so im Rückblick das Verhältnis Dorf und Stadt gewesen? Dorf die kleine Einheit, Stadt etwas größer, wobei Schwäbisch Hall, da soll jetzt niemand beleidigt sein, ist ja keine Großstadt. Da ist ja Bochum, Stuttgart oder Berlin viel, viel größer.
Mhm. Also ich habe tatsächlich ein ambivalentes Verhältnis zum Dorf. Ich habe da auch sehr gute Erinnerungen dran und die Natur habe ich da sehr geschätzt. War da viel zu Fuß unterwegs mit dem Hund, das weiß ich noch genau. Aber ich fand es schon sozusagen auch sehr bedrückend, in so einer Kleinheit groß zu werden. Und für mich war das, muss ich ganz ehrlich sagen, eine große Befreiung. Der Tag, an dem ich mein Studium in Tübingen begonnen habe, obwohl ich heute sagen würde, Tübingen ist ja auch noch furchtbar klein. Aber für mich war das damals schon die große, weite Welt mit einem ganz anderen Horizont. Und vor allem natürlich auch dann mit Kommilitonen, Kommilitoninnen, die ganz ähnliche Interessen hatten wie ich. Und das habe ich tatsächlich nicht so erlebt. Also in der Schule, in der ich groß geworden bin, da fühlte ich mich oft mit meinen Perspektiven relativ allein.
Waren Sie zu modern schon zu damaligen Zeiten?
Also ich war sicher sehr politisch. Also mein älterer Bruder war sehr politisch und wir haben zusammen alle möglichen politischen Schriften gelesen. Natürlich damals total links, wie das eben so war. Und ich war eben auch sehr religiös. Also das war für mich auch was ganz Wichtiges und da habe ich mich auch sehr mit auseinandergesetzt. Und von daher kam auch dann der Wunsch nach dem Theologiestudium, dass ich überhaupt nicht mit dem Berufsziel Pfarramt verbunden habe, sondern mit dem Wunsch, Glauben und Verstehen irgendwie zusammenzubringen, um es mit der Programmformel von Rudolf Bultmann zu sagen. Also wie kann das sein, wie kann ich den Glauben denn verstehen, rational?
Sie haben schon gesagt, Sie sind dann nach Tübingen aufgebrochen, auch einer kleineren Stadt am Neckar. Von 1984 bis 1992 haben Sie evangelische Theologie studiert, sind dann auch in die große, weite Welt aufgebrochen, nach Cambridge, und zwar in den USA, in einem Vorort von Boston, dann auch nach Münster in Westfalen. Sie haben schon angedeutet, Sie wollten Glauben verstehen lernen. Wie geht das überhaupt, Glauben zu verstehen, wenn es doch eigentlich etwas Spirituelles, auch sehr Persönliches, ja fast Intimes ist, zu glauben?
Das ist die Glaubenserfahrung, die ist etwas sehr Persönliches und Spirituelles. Aber darüber nachzudenken, da nehme ich natürlich Distanz und trete einen Schritt zurück. Und da war für mich das Studium wirklich eine große Offenbarung. Und als auch sozusagen pietistisch geprägt, Rudolf Bultmann und sein Entmythologisierungsprogramm kennenzulernen, war wirklich, ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Das war eine ganz aufregende Sache. Und das habe ich in den USA dann auch sehr intensiviert und dort eben auch dann für mich mit großen Aufbrüchen, gerade auch was die Themen Sexualität, Gender und so weiter angeht, weil dort die USA schon viel, viel weiter waren. Und das hat mich sehr stark geprägt und das war ein großes Abenteuer.
Wie bekommt man Glauben und Verstehen auch in eine Balance, wenn Sie sagen, auf der einen Seite Glauben, das ist Erfahrung, das ist was Subjektives. Natürlich kann man auch bestimmte theologische Themen rational begründen oder erklären, aber wie kriegt man das zusammen? Gerade wenn Sie sagen, Sie haben auch zwei Nächte mindestens nicht geschlafen während Ihres Theologiestudiums aufgrund vermutlich von inhaltlicher Auseinandersetzung.
Also es war für mich einfach ganz spannend, überhaupt mal wahrzunehmen, dass das Weltbild vor 2000 Jahren völlig anderes war, wie unser heutiges Weltbild es ist. Und dass von daher es auch nicht sinnvoll ist anzunehmen, dass Jesus tatsächlich wie ein Magier übers Wasser lief oder wie ein Magier irgendwelche Menschen geheilt hat. Sondern dass, also so wie Rudolf Bultmann, das hat mich wirklich sehr stark beeindruckt, dass das sozusagen hier ein Missverständnis der biblischen Texte wäre, sie so wörtlich zu verstehen. Und dass sozusagen der eigentliche Gehalt, die Erfahrung, die darin verarbeitet wird, eben mit einem ganz anderen Weltbild genauso beschrieben wird. Und deshalb muss ich es heute anders auch wieder erzählen und wieder sagen. Vielleicht jetzt nicht so, wie Rudolf Bultmann gedacht hat, dass man das immer entmythologisieren kann. Ich brauche sozusagen die Erzählung dazu. Aber es wäre ein Missverständnis der biblischen Texte, sie wörtlich zu verstehen.
Aber dann haben Sie natürlich alle die gegen sich, die sagen, das, was da geschrieben steht, das gilt es zu glauben.
Also mein Vater war ja Pietist und mit dem hatte ich da wunderbare Diskussionen. Und mein Vater kannte die Bibel viel zu genau, um zu wissen, ist es unmöglich, die Bibel wörtlich zu nehmen. Völlig unmöglich. Deshalb, ich hatte mit ihm eigentlich an dem Punkt am Ende überhaupt gar kein Problem mehr, sozusagen in der Verständigung. Es ist dann halt die Frage zum Beispiel, wie versteht man Auferstehung? Ne? Also wenn ich jetzt nicht denke, dass die Auferstehung Jesu ein rückgängig Machen des physischen Todes Jesu ist, sondern eine eigene Wirklichkeit darstellt, die hier offensichtlich irgendwie tatsächlich sinnenfällig erfahrbar war, aber dann doch eine geistige Größe dargestellt hat, dann werde ich darüber anders sprechen, wie wenn ich da mir sozusagen einen Zombie vorstelle.
Aber von der Auferstehung rational zu sprechen, ist ja schon wieder sehr schwierig, ne?
Also ich glaube, in Ansätzen kann man das tun. Also unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Aber in Ansätzen kann man das tun und muss man das auch tun. Sonst würde mir es auch schwer fallen, von der Hoffnung eines Weiterlebens nach dem Tod zu sprechen zum Beispiel.
Also es gibt mehr als Rationalität.
Ja, also was heißt mehr als Rationalität? Mehr als ich jetzt verstehen kann, so würde ich sagen.
Das heißt, man kann immer wieder neu dazulernen,
ja,
und muss
ich.
Aber dann auch den Glauben wieder neu verstehen.
Ja.
Wenn Sie sagen, vor 2000 Jahren war die christliche Welt anders als heute im Jahre 2017.
Mhm.
Und wie wird es im Jahre 2030, 40, 50 werden sein?
Das ist schwer zu sagen. Aber es gibt dann ja auch zum Glück neben den vielen Differenzen zwischen damals und heute auch ganz viele Kompatibilitäten, also wo ich mich auch sehr selbstverständlich einschwingen kann in biblische Texte. Der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ein
er wartet
altes
mich
Bild.
Auf einer, ja, genau. Ein wunderbar altes Bild, ein Gebet, was viele Millionen schon gesprochen haben im Laufe der Geschichte und heute in allen möglichen Kulturen tun. Und das trägt mich dann im Glauben. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen nur es hier nur Differenzen gibt, sondern auch sicherlich lesen und beten wir den Psalm heute anders wie vor 2500 Jahren, aber doch kann man sich unmittelbar damit identifizieren.
Was hat Sie denn sonst vielleicht geprägt oder während Ihres Studiums angesprochen, außer den Glauben verstehen zu wollen, verstehen zu lernen?
Also für mich war wirklich eine ganz große Entdeckung, die dann schlussendlich auch zu diesem Institut geführt hat, dass das, was ich selber wahrnehme, meine eigenen vielleicht persönlichen Probleme, Lebensführungsfragen, all diese Dinge, dass sie nicht einfach etwas Innerliches, Privates sind, sondern wie stark die soziologisch erklärbar, aufklärbar sind, dass sozusagen die moderne Gesellschaft eigentlich uns Individuen allen mehr oder weniger zumutet, ja, eine gewisse Ortlosigkeit in der Welt und die Aufgabe, sich jetzt selbst zu verorten und dass es da ganz viele Herausforderungen mit einhergehen. Also das war für mich während des Studiums, vor allem als ich Niklas Luhmann entdeckt habe, dann das war in Münster bei Michael Welker, genau, Soziologie, das fand ich wirklich eine ganz großartige Sache und von daher stärker vom Sozialen her zu denken und nicht immer nur. Also in der theologischen Anthropologie gucken wir oft immer nur auf den einzelnen Menschen. Und da habe ich eben stark gelernt und es prägt mich bis heute, stärker vom Sozialen her auf den Einzelnen zu gucken und nicht so sehr vom Einzelnen ausgehend große Verallgemeinerungen zu unternehmen.
Von 1995 bis 2001 waren Sie in der Württembergischen Landeskirche zuerst Vikarin, später Pfarrerin in Reutlingen-Betzingen, in Bad Friedrichshall und in Stuttgart. Davor und dazwischen haben Sie auch an Ihrer wissenschaftlichen Karriere gearbeitet, auch zwei Kinder bekommen. Wie haben Sie das alles so vereinbaren können?
Also das waren schon sehr anstrengende Jahre, ganz bestimmt. Und dann hatte ich einfach auch, muss ich einfach sagen, habe ich bis heute einen ganz tollen Partner. Wir haben das immer sehr gemeinsam alles gemacht. Und gerade als ich den Ruf dann an die Universität hatte, da war das erste Kind gerade geboren und das zweite unterwegs, wo ich eigentlich dachte, das ist unmöglich. Wir wollten gerade zusammen diese Pfarrstelle in Stuttgart antreten. Ich kann jetzt unmöglich diese Stelle annehmen. Da war das für meinen Mann völlig klar, dass ich das natürlich tun würde und dass wir schauen, wie wir das dann organisiert bekommen. Es war schon, also einmal kompliziert, das tatsächlich von den Rahmenbedingungen her hinzukriegen, dann mit Au-pair und Grippe und allem Möglichen. Aber noch eigentlich gravierender fand ich schon, dass es sozusagen einfach vom gesellschaftlichen Umfeld her nur so ungewohnt war, dass ich da schon mir vieles habe anhören müssen, also was schon sehr grenzwertig ist. Also so, wo man dann schon noch merkt, wie diese alte Geschlechterrollen halt noch tief verankert sind und mir viele Menschen vorgeworfen haben, dass ich hier meine Mutterpflichten eben verletze und dass es abträglich ist für meine Kinder und so weiter. Und da sich dann durchzusetzen und in Gelassenheit diesen Weg zu gehen, das war nicht so einfach. Für mich war dann entscheidend, dass, ich weiß es noch genau, mein ältester Sohn in der Grundschulzeit irgendwann mal zu mir gesagt hat, also dass er einfach auch stolz darauf ist, dass ich hier berufstätig bin und was Richtiges mache, wie er es formuliert hat damals. Also das fand ich dann also auch für mich eine Ermutigung und heute ist das sowieso kein Thema mehr, aber das war schon nicht so ganz einfach.
Stichwort Dissertation, Frau Kahle. Sie haben über Seelsorge in der Moderne gearbeitet und insbesondere Kritik an der psychoanalytisch orientierten Seelsorgelehre geübt. Was hat Sie denn damals gestört oder daran nicht gefallen?
Das ist jetzt wieder diese soziologische Brille, die mich damals dazu geführt hat, das in Frage zu stellen, dass es so stark innerpsychische Konflikte sind, die den Menschen bestimmen, wie das im psychanalytischen Paradigma erstmal so gedacht wird. Ausgangspunkt war eigentlich vor allem diese Abwertung auch der Mutter in dem psychoanalytischen Denken, die sozusagen immer an allem schuld ist, etwas überspitzt formuliert. Entweder sie hat sich zu viel gesorgt um die Kinder oder zu wenig, sie kann es eigentlich nicht richtig machen. Und letztlich sozusagen die Defizite, die sich später zeigen, haben dann doch sehr stark mit ihr zu tun. Das fand ich schon mal sehr schwierig und das war auch so eine Ausgangsmotivation, mich da mal auch mit auseinanderzusetzen. Und ich bin jetzt sehr glücklich und dankbar, dass eine meiner Doktorandinnen, beziehungsweise jetzt ist sie promoviert, das weiterentwickelt hat, indem sie dann eben auch das Gespräch geführt hat mit der wissenschaftlichen Psychologie, mit der Kognitionspsychologie und da nochmal zu Differenzierungen gefunden hat, die damals noch gar nicht absehbar waren.
Beispielsweise?
Also ich würde heute sagen, dass das Anliegen der Pastoralpsychologie, das Gespräch mit der Psychologie zu suchen, auf jeden Fall sehr wichtig und richtig war und auch diese kommunikativen pastoralpsychologischen Zusatzkompetenzen sehr hilfreich sein können für die Seelsorge.
Also beispielsweise Gesprächsführung.
Genau, Gesprächsführungsregeln und so. Das ist sicher von ganz großem Gewinn. Aber von der Perspektive auf den Menschen glaube ich immer noch, dass die Psychoanalyse den Menschen zu stark immer nur als im Konflikt befindlich beschreibt und die kognitive Verhaltenspsychologie und Therapie hier tendenziell, wie soll ich sagen, etwas menschenfreundlicher und lichter an Konflikte und an den Menschen herangeht, nicht so stark auf die Vergangenheit fokussiert, sondern mehr an konkreten und recht pragmatischen Lösungen orientiert. Das kann man eigentlich auch nicht einfach kopieren für die Seelsorge, aber es gibt hier doch. Also meine Assistentin hat es psychologisch informiert genannt. Ich kann doch psychologisch informiert sein und es kann mir einen weiteren Horizont geben in der Wahrnehmung von Menschen und auch von Konflikten.
Was heißt denn heute Seelsorge? Das ist ja so ein antiquierter Begriff, den kennt die Kirche. Sonst geht man zum Psychoanalytiker oder zur psychologischen Beratung. Was heißt denn Seelsorge? Wer sorgt sich um die Seele?
Ja, sehr schön. Also Seelsorge, da haben Sie jetzt gleich zwei Sachen angesprochen, die sehr interessant und wichtig sind. Also ich habe eine Doktorarbeit jetzt, die fragt, was ist eigentlich die Seele, um die sich die Seelsorge sorgt? Und der Seelenbegriff ist uns ja vor allem im Protestantismus mehr oder weniger abhanden gekommen, weil wir so seit einigen Jahrzehnten vor allem, also es fing so Mitte des 20. Jahrhunderts an, das sehr stark kritisiert haben, den ganzen Platonismus in der Theologie und diese Geist-Seele-Leib-Unterscheidung, die natürlich zulasten des Leibes ging. Und das ist auch völlig richtig, nur hat es dann doch zu auch recht bizarren und extremen Pointierungen geführt, sodass eigentlich heute niemand mehr von der Seele wagt, überhaupt zu reden. Das heißt, niemand in der wissenschaftlichen Theologie. An der Praxis ist es völlig klar. Also alle möglichen Menschen in Hospizen, Krankenhäusern, überall reden von der Seele. Natürlich, unsere Gottesdienste sind voll von Lobe den Herrn, meine Seele und so weiter, von diesem Begriff. Und gerade deshalb erstaunt hier die Sprachlosigkeit ein Stück weit der Theologie. Und es ist die Frage, wie kann ich die Seele, diesen Begriff wiedergewinnen, ohne damit diese Abwertung des Leibes mir damit einzukaufen. Also inwieweit hängen Seele und Leib miteinander zusammen, aber wo ist es vielleicht auch sinnvoll, die Seele auch mal für sich zu betrachten und nicht nur immer alles unter die berühmte Ganzheitlichkeit zu pressen, sondern tatsächlich auch mal leibliche und seelische Perspektiven auch zu unterscheiden. Das ist eine, das andere ist bei der Seelsorge. Der große Unterschied, den ich sehe zwischen Seelsorge und Therapie, und jetzt egal welche, ist, dass Therapie, sei es die medizinische, sei es die psychotherapeutische, immer eine Behandlungsabsicht hat und immer eine Strategie haben muss. Das verlange ich auch von denen, also so, dass die das haben. Die Seelsorge hat keine Behandlungsabsicht und sie verfolgt auch keine Strategie. Seelsorge heißt erst einmal, dass ich für jemanden da bin, dass ich ihn begleite, dass ich ein Gespräch mit ihm führe. Und was daraus wird, ist es prinzipiell komplett offen. Das kann sein, dass es ein therapeutisches Gespräch am Ende wird. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur ein angenehmer Smalltalk wird oder aber wirklich ein Gespräch über Gott und die Welt, wo jemand sozusagen religiös sich nochmal vergewissern will und sagt, was passiert jetzt eigentlich mit mir, wenn ich sterbe? Und wie soll ich mir das vorstellen, geborgen in Gottes Hand zu sein oder irgendwie dergleichen? Religiöse Kommunikation hat das Potenzial, ja, gewissermaßen abwartend zu kommunizieren. Ich muss kein Ziel verfolgen. Ich sozusagen bin einfach da für den anderen und zwar im Horizont der Unterscheidung Transzendenz-Immanenz, also eben, wo hier Gott mit ins Spiel kommt. Und ich gerade, weil hier das Unbestimmbare im Bestimmbaren, so wie man das systemtheoretisch formulieren, symbolisiert wird, gerade dadurch, dass also so für das Nichtwissbare und Nichtverfügbare und Nichtberechenbare einfach Raum ist.
Und was ist jetzt Seele, das Innere des Menschen, was einen Menschen, einen Mann, eine Frau ausmacht?
Die Frage haben wir noch nicht beantwortet.
Also eine neue Dissertation.
Ja, da sind wir eben gerade dran. Also wir haben so ein paar Ideen. Aber was mir wichtig ist, ist tatsächlich, also ich beschäftige mich auch viel mit Spiritual Care. Das ist jetzt das große Stichwort in den Krankenhäusern und so. Inwieweit ist Seelsorge das gleiche wie Spiritual Care oder vielleicht auch nochmal was Spezifisches und anderes. Da finde ich schon wichtig auch, bei allem Bemühen um Ganzheitlichkeit zu sehen, dass es auch sein Recht hat und auch eine Freiheit darstellt, dass entweder ein Seelsorger mich tatsächlich nur im Hinblick auf mein seelisches Empfinden anspricht oder umgekehrt der Arzt auch nur im Hinblick auf mein körperliches Empfinden, weil alles andere auch als übergriffig erlebt werden kann. Und also das finde ich so eine Perspektive, die man auch sehen muss und die mir jedenfalls, ich hatte auch schon wirklich sehr schwere Krankheiten, also ich hatte gute Ärzte, aber ich war froh, dass die kein spirituelles Screening mit mir gemacht haben, sondern einfach sich darum gekümmert haben, dass ich eine möglichst gute Therapie bekomme.
In SWR 2 Zeitgenossen spreche ich heute mit Isolde Kahle, Direktorin des Instituts für Religion und Gesellschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Sie haben 2000 Ihre Habilitation abgeschlossen mit einer Arbeit über Pfarrerdasein als professioneller Beruf und haben seitdem natürlich immer wieder das Pfarrhaus, das Bild des Pfarrers, des Pfarrberufes, auch der Pfarrerin in den Blick genommen. Wie sollen denn heute Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gemeinde tätig sein? Und ich nehme da auch Priesterin und Pastoralreferentin, also auch der praktisch anderen Konfession gleich mit rein.
Von Luthers Lehre des allgemeinen Priestertums her ist für die evangelische Theologie jedenfalls klar, dass den Pfarrer oder die Pfarrerin keine besondere Würde auszeichnet oder keine besondere Gottesnähe, aber eine besondere Kompetenz. Also sozusagen für Luther war ja klar, eigentlich könnten das alle machen. Alle sind Priester, die getauft sind. Wenn es prinzipiell alle machen können, müssen wir überlegen, was sind für uns die Kriterien für diejenigen, die denn dann stellvertretend für alle zum Beispiel Gottesdienst halten oder predigen oder taufen oder was auch immer. Und da ist dann nicht die Priesterweihe entscheidend, sondern da ist entscheidend die Kompetenz. Das heißt, dass ich das studiert habe und das ist uns heute natürlich deshalb Professionalität enorm wichtig, dass man eben tatsächlich mit diesen schwierigen Fragen, wie kann ich heute von Auferstehung reden, vom ewigen Leben reden. Und die schwierigsten Fragen überhaupt stellen die Konfirmanden. Für die Konfirmanden muss man studieren. Die stellen die allerschwierigsten Fragen. Und da wirklich auf Augenhöhe und offen auf deren Fragen eingehen zu können, da bedarf es einfach wirklich eines wissenschaftlichen Theologiestudiums, das auch einfach Zeit kostet und alte Sprache und alles drum und dran. Von dieser Kompetenz her, ich glaube, das ist das, was Sie Pfarrer, Pfarrerin primär einbringen können. Dazu gehört natürlich dann, wenn Sie zusammen mit dem Kirchengemeinderat oder Kirchenvorstand die Gemeinde leiten, schon auch auch eine Sensibilität auch für Managementfragen. Und wenn der ein oder andere Pfarrer sagt, ich kann das überhaupt gar nicht, dann kann man das ein Stück weit auch delegieren. Aber insgesamt, sozusagen, so hat sich der Schleiermacher vorgestellt, geht es vor allem um sowas wie zusammenstimmende Leitung. Also ich habe ein komplexes Ganzes, so in einer Gemeinde oder auch in der Kirche natürlich. Und ich muss gucken, dass das komplexe Ganze, diese Pluralität nicht auseinanderfällt, sondern irgendwie konstruktiv zusammenwirkt. Und Pfarrer werden dafür ausgebildet, dass sie so einen Blick entwickeln. Und das machen sie natürlich in Würdigung von Ehrenamtlichen, auch in Würdigung und Wertschätzung von Ehrenamtlichen, die womöglich die Dinge ganz anders sehen als sie. Das ist die große Kunst.
Das komplexe Ganze wurde früher auch zusammengehalten durch das Pfarrhaus und im Pfarrhaus. Mittelpunkt von Familie, Gemeinde und sogar Gesellschaft als Treffen mit Honoratioren, die zu Tisch saßen und diskutierten. Das ist ja heute fast nicht mehr der Fall. Oder kennen Sie das noch?
Ja, das Pfarrhaus hat sich stark verändert, das ist sicher so. In der Regel ist es so, dass eben das Arbeitszimmer des Pfarrers oder der Pfarrerin auch ausgegliedert ist. Also vielleicht ein Stockwerk tiefer nur, aber dann doch nicht mehr im privaten Wohnbereich. Da muss man einfach auch sehen, dass die Individualisierung, Pluralisierung, über die wir ständig reden, natürlich auch von den Pfarrern und Pfarrern nicht halt macht. Also die sind auch individualisierte Menschen und deren Kinder wollen auch nicht vereinnahmt werden, jetzt für die Jungsche Arbeit, nur weil sie zufällig Pfarrerskinder sind, sondern eben tatsächlich auch sich als Individuen entfalten, womöglich auch in Distanz zur Kirche. Und an diesem Punkt, gerade so was diese ganzen Verhaltenszumutungen angeht, da gibt es sicherlich große Herausforderungen auch. Also jetzt war es ja gerade wieder in den Medien, eine Pfarrerin, die mit einem Muslim verheiratet ist und so. Also geht sowas, beziehungsweise wie kann man dann sowas gestalten? Das sind sozusagen für die Kirche noch ungewohnte Herausforderungen. Wobei gerade bei diesem Punkt man sagen muss, dass Luther jedenfalls prinzipiell gemeint hat, also die Ehe ist eben ein weltlich Ding. Und da sie weltlich ist, kann ich auch einen Türken heiraten, hat Luther gesagt.
Wobei er hat nicht so positiv von Ihnen gesprochen, ne?
Das stimmt, ja. Also ich glaube, dass die evangelische Kirche hier auch im Hinblick auf ihr Personal sich noch umstellen muss und dem mehr Rechnung tragen muss.
Professor Dr. Isolde Kahle, Sie haben schon gesagt, Sie sind praktische Theologin. Ihre Themenfelder an der Universität Bochum, Homiletik, Liturgik sowie Poimenik, also die Lehre vom Gottesdienst, der Predigt und von der Seelsorge. Was kann man denn heute noch von der Kanzel sagen? Eigentlich Predigt als öffentliche Rede und was kann auch nicht mehr gesagt werden oder was muss neu gesagt werden?
Also was ich für sehr wichtig erachte, ist, dass in evangelischen Gottesdiensten das auch ernst genommen wird, trotz aller Wertschätzung von Symbolik und Riten, dass evangelische Christen vor allem eine gute Predigt erwarten.
Also die Kirche des Wortes.
Also würde ich jedenfalls weiterhin ernst nehmen. Also ich halte es für wichtig, auch diesen Sinn für die Ästhetik zu haben, für natürlich gute Kirchenmusik, war für den Protestantismus immer sehr wichtig. Auch ist es sehr schön, dass wir heute Kerzen haben und alles Mögliche und das ist alles wunderbar. Aber ich glaube, man muss einfach auch dem Rechnung tragen, dass wir in den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen sehen, dass die Menschen primär wirklich eine gute Predigt erwarten. Und wenn die schief geht, gut, dann ist es gut, wenn ich dann noch vielleicht in der Kirchenmusik oder in anderen Elementen des Gottesdienstes etwas finden kann, was mir etwas gibt. Deshalb sollte sich die evangelische Kirche da auch wirklich nach wie vor auch sehr darum kümmern. Was heißt denn gut predigen? Da bemühen wir uns an der Universität, aber wir haben natürlich nur 2 Semester, also die homiletische Ausbildung. Dann geht es weiter in der 2. Ausbildung. Man kann natürlich sagen, natürlich sollt ihr lebensweltlich predigen und mit den Hörern über ihr Leben reden, aber das zu sagen, das zu tun, sind 2 verschiedene Dinge. Das muss wirklich gelernt werden und das ist nicht so einfach. Und jeder, der mal öffentlich geredet hat, weiß, es ist gar nicht so einfach, eine gute öffentliche Rede zu halten, die die Leute, wie es Augustin gesagt hat, einmal unterhält, delectare, docere, wo sie auch was lernen können und movere, wo sie auch bewegt werden und vielleicht sogar eine Träne verdrücken. Das ist so ganz grundsätzlich. Und dann würde ich aber auch noch sagen, nochmal an vorhin anschließen, ich finde schon, dass wir heute den christlichen Glauben plausibilisieren müssen für kritische Zeitgenossen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, Jesus starb für deine Sünden oder Jesus ist auferstanden und das war's dann. Das geht nicht. Also dieser Kirchensprech, das geht nicht, sondern ich muss es plausibilisieren. Warum feiern wir Karfreitag? Warum feiern wir Ostern? Was bedeutet es für unseren Glauben? Was bedeutet es für unser Leben in dieser Welt?
Sie liefern mir das Stichwort. Karfreitag gehört ja zu den christlichen Feiertagen und ich glaube, das ist der schwierigste, den die christlichen Kirchen insgesamt kennen. Die Christenheit gedenkt des Todes ihres Religionsgründers, doch dass ein Gott seinen eigenen, zudem noch geliebten Sohn einem brutalen Tod aussetzt und dass sein Blut auch noch stellvertretend für die Welt geflossen sein soll, das können heute viele Menschen nicht nicht mehr nachvollziehen. Wie erklären Sie das denn Ihren Studierenden und Ihrer Gemeinde, etwa als Universitätspredigerin in Bochum?
Also denen würde ich zunächst mal erklären, dass das ein Interpretament ist von vielen. Also diese sogenannte Sühnetod-Vorstellung, die ist sowohl im Neuen Testament eine Vorstellung von mehreren möglichen, wie in der Kirchengeschichte so pointiert, wie Sie es jetzt zusammengefasst haben, ist es bei Anselm von Canterbury, aber auch sonst nicht so extrem.
Ich habe natürlich jetzt
verdichtet. Genau, das ist auch richtig so. Und dann würde ich sagen, dass diese Form, den Tod Jesu in seiner Heilsbedeutung zu plausibilisieren, für uns heute nicht mehr hilfreich ist. Das war vor allem plausibel im Kontext der jüdischen Religion und ihre Riten. Und deshalb hat es auch so einen relativ prominenten Stellenwert im Neuen Testament. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall ist es das einzige Muster, sondern es gibt auch dort unterschiedliche Möglichkeiten, die Heilsbedeutung Jesu, des Todes Jesu zu erklären. Also mich hat am meisten beeindruckt eine Arbeit von Sigrid Brandt, die eben sagt, dieses Opfer, was Jesus bringt, das ist nicht, also da muss man jetzt Englisch unterscheiden, es geht hier nicht um ein Victim, also um eine Viktimisierung Jesu, der quasi sterben muss, damit Gott vergeben kann. Das wäre völlig zynisch, das ist ein völlig hochambivalentes Gottesbild. Wie sollten wir uns an so einem Gott anvertrauen? Sondern es geht um Sacrifice, um Hingabe. Also Jesus hat sozusagen sehr konsequent seine Botschaft verkündet und entsprechend gelebt. Und in der Konsequenz dessen wird er am Ende getötet, ermordet. Und in der Auferstehung Jesu bekennt sich Gott zu diesem scheinbar von Gott Verlassenen und identifiziert sich mit ihm. Also sozusagen, indem Jesus konsequent hier den Willen Gottes verkündet und praktiziert hat, das ist die eigentliche Heilsbedeutung Jesu, in die er uns mit hineinnimmt. Und damit wäre, das schließt dann Schleiermacher wieder an, der schon gesagt hat, Weihnachten ist das eigentliche Heilsereignis Inkarnation. Gott wird Mensch. Das feiern wir an Weihnachten, aber das wäre in der Konsequenz auch dann an Karfreitag der entscheidende Punkt. Als Mensch gewordener Gott sozusagen liefert sich Gott unserer Abgründigkeit aus, also riskiert dieses hochriskante Leben unter Menschen in aller Konsequenz, um dann sozusagen uns trotzdem die Treue zu halten.
Haben Sie Verständnis dafür, dass da viele Menschen aussteigen intellektuell, weil sie sagen, da passt was irgendwie für mich nicht zusammen?
Finden Sie, dass es, was ich jetzt gesagt habe, dass es nicht zusammenpasst?
Das, was Sie gesagt haben, passt schon zusammen. Aber die Frage ist, ob das säkulare Zeitgenossen heute noch verstehen können.
Also ich glaube, dass jemand so konsequent für das einsteht, was er verkündet und es auch so konsequent lebt, das ist doch etwas, womit ganz viele etwas anfangen können.
Also es wäre dann die Identität oder man bleibt bei der eigenen Identität.
Ja. Und also Bonhoeffer hat es ja auch auf seine Weise ganz ähnlich formuliert, also dass Gott sich sozusagen am Kreuz hier auch in seinem ohnmächtigen Mitleiden mit den Leidenden solidarisiert und ganz bei ihnen ist. Bei Bonhoeffer in diesem merkwürdigen Changieren zwischen dieser Ohnmacht Gottes am Kreuz und den guten Mächten, die mich halten und in denen ich geborgen bin. Gerade zum Beispiel jetzt bei Bonhoeffer dieses von guten Mächten, das ist ja ein Gedicht, was in den Kasualien, da kommen wir nochmal auf Lebensführung zu sprechen, Kasualien, Bestattung oder Taufe oder
Trauung,
Konfirmation, was von ganz, ganz vielen Menschen gewünscht wird, weil hier so eine Sehnsucht zum Ausdruck kommt, tatsächlich von guten Mächten geborgen zu sein, nicht von ambivalenten, sondern von guten.
Es gibt ja heute noch eine andere Frage, gerade weil Sie auch das Leid kurz angesprochen haben. Warum lässt Gott das Leid eigentlich zu? Egal ob Naturkatastrophen, Zweiter Weltkrieg, die Shoah oder was auch immer wir nehmen.
Das habe ich jetzt fast schon ein bisschen vorweggenommen. Also Bonhoeffer hat sich genau mit dieser Frage natürlich als Widerstandskämpfer und als jemand, der sehr genau wusste, was in diesem desaströsen Hitlerreich alles an Unrecht geschah. Also das war sozusagen seine Antwort. Also Gott ist nicht der, der von oben aus zuguckt und hier womöglich sogar das als seinen Willen betrachtet, dass es hier Konzentrationslager gibt und dass viele Menschen, Juden, Jüdinnen umgebracht werden, sondern ganz im Gegenteil, also so wie es Elie Wiesel dann auch formulieren wird, diese Identifikation mit denen, die leiden, die Identifikation mit denen, die umgebracht werden. Das beantwortet natürlich hier keinesfalls zufriedenstellend alle Fragen, aber Paradoxien können manchmal auch konstruktiv sein. Also dass man sozusagen diese Paradoxie, dass Gott auf der einen Seite ohnmächtig mitleidet in der Welt und dass ich auf der anderen Seite aber doch auch ihm vertrauen kann als demjenigen, der die Welt oder mein Leben in der Hand hält, dass diese beiden Seiten gleichermaßen was ganz Wichtiges aussagen, ohne dass ich die jetzt 100% aufeinander abstimmen kann.
Und Glauben heißt dann, zu diesem Vertrauen zu gelangen?
Ja,
Wie kann man dieses Vertrauen heute bekommen? Oder andersrum gefragt, viele Menschen können nicht vertrauen, trotz großer Anstrengungen der Kirchen, wie beispielsweise Glaubenskurse.
Also zum einen ist es so, dass das mit dem Vertrauen ist ja nicht so, dass es entweder da ist oder nicht da ist. Wir haben diese schöne biblische Erzählung, wo einer zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also sozusagen in diesem...
Eine schöne Formulierung.
Ja, genau. Also wir leben alle, denke ich, mehr oder weniger in der Spannung zwischen, ich möchte gerne glauben, ich kann es vielleicht nicht ganz so, wie ich es gerne möchte. Also ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also insofern ist es nicht einfach so eine Ja-Nein-Frage. Und das andere ist, dass natürlich Vertrauen insgesamt, wir wissen ja einfach von der Sozialisationsforschung, dass es Menschen, die als Kinder, als Jugendliche positiv mit Religion, Kirche zu tun hatten, es viel, 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 viel leichter fällt, zu glauben oder Gott zu vertrauen, wie Menschen, wo das eben gar nicht der Fall war. Das ist nicht unmöglich, aber sozusagen die Grundbedingung ist sehr viel leichter dort, wo ich eben schon in meiner Kindheit und Jugend positive Erfahrungen gemacht habe. Das muss gar nicht in der eigenen Familie sein. Das kann auch in der Peergroup sein oder in der Jugendkirche oder in der Schule mit dem Religionsunterricht.
Aber viele haben es nicht mehr, ne?
Nee, viele haben es nicht mehr. Aber ich denke trotzdem, also im Sinne eines, ich würde eigentlich gerne glauben, kann es aber nicht so. Ich glaube, das ist bei vielen der Fall. Und das würde ich nicht als Nicht-Glauben betrachten.
Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich glaube nicht, ich bin Atheist, ja, ich glaube nicht an Gott. Glauben die an etwas?
Also das ist genau der Punkt, man kann nicht einfach Glauben unterstellen. Also ich möchte es dann auch ernst nehmen, wenn ein Agnostiker zu mir sagt, so ich weiß es einfach nicht oder Atheist oder so. Also Niklas Luhmann hat mal gesagt, dass einzelne Menschen ohne Glauben oder ohne Gott zurechtkommen, ist offensichtlich, Gesellschaften sind es nicht. Also die brauchen es auf jeden Fall, aber sozusagen im Hinblick auf den einzelnen Menschen, also genau umgekehrt eigentlich, wie es die theologische Anthropologie häufig tut, die eher davon ausgeht, jeder glaubt irgendwie, auch wenn er selber davon nichts weiß und gesellschaftlich ist es eher in Frage gestellt. Ich würde es eher umgekehrt sehen.
Jetzt gibt es ja welche, die genau wissen, wie man glaubt und was man glaubt. Wir hatten schon mal anfangs von den Pietisten, von den Evangelikalen gesprochen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen und versuchen, das, was sie glauben, auch zu leben, also Lebenspraxis. Andererseits aber auch oft gegen die Modernisierung der Kirche sind. Beispielsweise zeigt sich das in Diskussionen oder gar in Protesten auf der Straße gegen eine neue Ausrichtung der Sexualerziehung an Schulen oder gegen den sogenannten Gender Mainstream. Was bedeutet das für die evangelische Kirche?
Das ist insbesondere in Württemberg natürlich eine große Herausforderung, auch in Sachsen. Es gibt so ein paar Kirchen, wo das sozusagen besonders virulent ist. Bei vielen Kirchen steht das nicht so im Vordergrund, aber in Württemberg ist es so. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich würde mir natürlich schon sehr wünschen, dass die Württembergische Synode hier endlich mal weiterkommt und sieht, dass das in der Schule Kinder und Jugendliche, sagen wir mal, Jugendliche aufgeklärt werden, dass man mit ihnen über sexuelle Lebensformen spricht, über unterschiedliche sexuelle Lebensformen, auch Identitäten, dass es keinen Menschen irgendwie sozusagen umdreht oder zu einer bestimmten Lebensform bekehrt, sondern einfach der Toleranz dienen soll und überhaupt dem Wissen, dass ich einfach aufgeklärt bin. Also das, was wir mit Aufklärung auch verbinden. Und da denke ich, dass das an sich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist. Es kann schon sein, dass diese Initiative der Landesregierung womöglich da etwas überpointiert war oder auch etwas ideologisch zum Teil. Das ist aber bei dem Thema natürlich immer, egal von welcher Seite, sehr schnell der Fall. Aber insgesamt denke ich, dass die Kirche hier von ihrer Tradition her und vor allem auch von der Reformation her also eine ganz, ganz große und wichtige Verantwortung hat, hier Beziehungen zu fördern, Sexualität in Beziehungen zu fördern, die eben lebensdienlich sind. Also Luther war das total wichtig und der Reformation.
Aber wir haben ja gerade das laufende Reformationsjubiläum. So viel hört man darüber auch nicht.
Ja, also ich meine, das Reformationsjubiläum hat natürlich unheimlich viele Facetten.
Ist klar, aber Martin Luther steht viel drauf und drin ist er auch. Mhm. Aber die Nuancen, die Sie gerade angesprochen haben, das ist, glaube ich, weniger virulent.
Das ist weniger bekannt einfach. Also ich war ja selbst überrascht, als ich das erforscht habe. Das ist ja bekannt, dass sie sozusagen die Ehe stark wertgeschätzt haben, aber dass damit in Zusammenhang eben vor allem mal eine sehr starke Wertschätzung der Sexualität als Teil der Conditio Humana einhergeht. Und vor allem auch das Recht auf Scheidung und auf Wiederheirat. Und das war bei Luther war da noch relativ vorsichtig, weil er hat nur so im Extremfall sich die Scheidung vorstellen können. Aber Martin Bucer, der kam in seinen Vorstellungen dem modernen Scheidungsrecht schon sehr nahe.
Das heißt, die waren vor 500 Jahren viel moderner, als wir es heute noch meinen und geahnt haben?
Ja, also das würde ich so sehen. Also für Martin Buber war klar, also in der Ehe geht es darum, wirklich eine ganz innige Gemeinschaft zu haben und sich wechselseitig in höchster Güte, wie er sagt,
sehr schön formuliert.
Ja. sich zuzuwenden und eben auch natürlich mit Sexualität. Das ist, wird auch immer betont, dass es immer sozusagen dazu gehört. Und für Luther war zum Beispiel auch klar, wenn auch eine Frau, also wenn sozusagen der Mann ihr gewissermaßen den Beischlaf verwehrt, hat sie das Recht, sich scheiden zu lassen und sich einen anderen zu suchen.
Ganz pragmatisch.
Ganz pragmatisch. Und auch die weibliche Sexualität. Und natürlich war die männliche Sexualität im Vordergrund. Aber insgesamt hat überhaupt das Mittelalter hier eine viel größere Liberalität und Fluidität gehabt, wie dann das 19. Jahrhundert.
Also
das
19. Ja, und wie lässt sich dieser Wechsel dann erklären? Gerade auch, was Sie anfangs ja auch schon mal angedeutet haben, die Leibfeindlichkeit.
Also die Leibfeindlichkeit ist nochmal eine Sondergeschichte, aber insgesamt ist eben das 18. und 19. Jahrhundert, diese Modernisierung geht dann eben auch mit einer doch relativ, also sagen wir da mit der Bourgeoisie oder mit dem Bürgertum und Romantik, ganz bestimmten Vorstellungen der Mann-Frau-Beziehung einher und auch eben dann, was da Sexualität für eine Rolle spielen soll. Und da wird Sexualität unglaublich stark gezähmt und eingehegt in einer Weise, wie das wahrscheinlich nie vorher in der Geschichte war.
Frau Kahle, Politik und Theologie. Es gab mal so in den 60er, 70er Jahren das Stichwort politische Theologie. Was ist daraus heute geworden?
Also das ist wieder in der Diskussion, insbesondere eben durch die sogenannte Flüchtlingskrise und den Rechtspopulismus. Wir haben zum Beispiel ein Projekt am Institut, wo wir die politische Predigt in der Gegenwart untersuchen und Gedanken dazu machen, was könnten Kriterien sein von einem konstruktiven Verhältnis zwischen Religion und Politik, weil es kann natürlich nicht angehen, dass die Religion der Politik vorschreibt, wie sie zu entscheiden hat, sondern sie hat eine ganz spezifische Funktion, wenn sie politische Themen traktiert, aber das muss sie tun, weil natürlich politische Themen gerade nach Anschlägen die Menschen stark beschäftigen und die Pfarrer, Pfarrerinnen, die Theologen, Theologinnen müssen über das reden, was die Menschen beschäftigt, aber aus religiöser Perspektive oder christlicher Perspektive.
Und die Funktion ist, darüber zu reden oder gibt es noch eine andere Funktion politischer Theologie?
Also politische Gottesdienste oder wo politische Themen drin auftauchen, dann ist es zum Beispiel gerade nach, sagen wir mal, dem Terroranschlag in Paris, der ganz besonders grässlich war, auch wiederum die Funktion und die Potenz von Religion, dass sie eben nicht einfach sofort sagen muss, wie das Politiker reflexartig tun müssen, wir müssen das und das und das machen, sondern dass man einfach einmal klagen kann, dass man auch zusammen schweigen kann, Kerzen anzünden und dergleichen mehr, beten. Das heißt, ich muss nicht sofort in Aktionismus verfallen, sondern ich kann tatsächlich hier auch das Unbegreifliche dem Raum geben.
Ist das dann nur in Anführungszeichen eine Aufgabe und Funktion der christlichen Religion oder jeglicher Religion heutzutage?
Also ich glaube schon, dass es eine grundlegende religiöse Funktion ist. Es fällt mir jetzt nicht so ganz leicht, für andere Religionen zu sprechen. Also bei der jüdischen ist es völlig klar. Die hat ja diese ganze Klagekultur überhaupt erst entwickelt, sehr stark. Ja. Und beim Islam, da gibt es natürlich auch enorm unterschiedliche Richtungen. Und ich denke, da muss man halt den Kontakt suchen zu also dieser Barmherzigkeitskultur, die es im Islam gibt. Und da, wo eben man tatsächlich zusammen auch interreligiös kooperieren kann, auch in der Klage.
Ich meine, in einer multireligiösen und interkulturellen Gesellschaft muss man auch multireligiös agieren.
Ja.
Was sind so die nächsten spannenden Projekte und Aufgaben, die Sie angehen oder vor Augen haben?
Also wir wollen am Institut jetzt uns einmal noch der Militärseelsorge widmen, weil also gerade der seelsorgerlichen Seite der Militärseelsorge, Militärseelsorge ist immer sehr stark ethisch reflektiert worden, aber weniger im Hinblick auf das, was diese ganz veränderte Situation der Bundeswehr nun bedeutet, also gerade mit vielen Auslandseinsätzen und so weiter für die Soldaten, Soldatinnen und für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Und dann aber auch Bahnhofsmission und interessiert uns sehr. Also auch
was
hier nochmal so.
Interessant?
Ja, das ist halt wirklich Kirche an einem höchst säkularen Ort und an einem Ort, der wirklich wie so ein Brennglas die Probleme unserer Gesellschaft deutlich werden, wie unter einem Brennglas, wo es natürlich hier um Menschen vorrangig geht, die eben zu den Verlierern gehören, die eben also oft in sehr bedürftigen Situationen sind, wobei die Bahnhofsmission ein größeres Feld hat. Es gibt ja auch natürlich die Reisebegleitung und sowas, die nochmal was anderes ist. Aber was ich faszinierend finde, ist, Bahnhofsmission klingt ja wahnsinnig altmodisch und so, wie hier die Bahnhofsmission einfach eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, also einmal für die da zu sein, für die sonst niemand da ist und ansprechbar zu sein. Viele suchen auch Zuflucht sogar über Nacht, um da einfach vielleicht auch mal eine Frau, die statt ins Frauenhaus zu gehen, zur Bahnhofsmission geht und dort mit ihren Kindern Schutz sucht. Und eben dann diese sehr unbürokratische und selbstverständliche Hilfe von Bahnhofsmission. Man muss nichts ausfüllen und gar nichts. Also dieses Gefühl, ich kann da einfach hingehen. Die Bahnhofsmission versuchen heute natürlich auch weiter zu vermitteln. Dort, wo sozusagen weitergehende Hilfe notwendig erscheint oder jemand auch dann sich darauf einlässt. Aber prinzipiell finde ich das schon genial, dass in unserer hochbürokratisierten Gesellschaft, in allen Bahnhöfen, in größeren Städten, ein Ort ist, ein ganz sichtbarer Ort mit ganz vielen Ehrenamtlichen, die sich da investieren und unheimlich viel Zeit dafür aufwenden, um einfach Menschen zu helfen, egal ob sie nun eine heiße Tasse Kaffee brauchen oder jemand, der ihnen zuhört oder einfach ein paar Euro oder was auch immer.
Also sowas wie Telefonseelsorge vor Ort am Bahnhof.
Ja, also wahrscheinlich noch pluralistischer wie die Telefonseelsorge, weil es halt so ganz unterschiedliche Situationen sind. Ich finde, das hat schon so auch was Paradigmatisches, die Bahnhofsmission. Es ist sozusagen Kirche der Tat, aber nicht ohne Verkündigungen. Es ist nächste Hilfe am Bahnhof, wie der Slogan heißt, der Bahnhofsmission.
Wann ist mit Ergebnissen Ihrer Forschungsarbeit da zu rechnen?
Wir hoffen, dass wir da in 3-4 Jahren dann was vorlegen können.
Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Frau Kahle, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.